Willkommen bei Green Talk, der Umweltpodcast. Unser heutiger Gast studierte Psychologie und promovierte mit dem Schwerpunkt Umweltpsychologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Seit 2009 ist sie Geschäftsführerin der Firma Consis. Sie ist seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Umweltpsychologie am Psychologischen Institut der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Zudem ist sie Mitherausgeberin der Zeitschrift Umweltpsychologie. Herzlich willkommen, Frau Dr. Anke Blöbaum.
Ja, hallo.
Hallo. In der heutigen Corona-Zeit die wichtigste Frage: Wie geht es Ihnen?
Ja, sehr gut. Also ich wechsle so ein bisschen zwischen Homeoffice und hin und wieder Präsenzzeit an der Uni, aber mir geht's gut.
Ja, schön. Ich möchte direkt anfangen mit dem Feld Umweltpsychologie, was für unsere Hörer und Hörerinnen nicht so ganz vielleicht geläufig ist. Wenn man nachschaut, worum es geht beim Thema Umweltpsychologie, dann findet man heraus, dass es einmal Umweltpsychologie und Umweltschutzpsychologie geht. Es geht um Mensch- und Umweltwechselwirkung. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist im weitesten Sinne richtig. Also die Umweltpsychologie ist auch tatsächlich ein sehr breites Feld, was ganz viele verschiedene Facetten umfasst. Und der viel ältere Bereich der Umweltpsychologie, also die ganz klassische Umweltpsychologie oder Eco-Psychology, hat sich eigentlich ursprünglich eher mit der Wirkung von Umwelt auf den Menschen beschäftigt. Also wie wirkt Architektur, wie wirkt Natur auf uns Menschen, wie nehmen wir Dinge wahr, wie bewerten wir diese. Und eigentlich mit den 80er Jahren hat sich dann eher sowas wie diese, was Sie als Umweltschutzpsychologie bezeichnet haben, also der Bereich der Umweltpsychologie etabliert, wo wir uns eher angucken, wie können wir Menschen dabei unterstützen oder Systeme ändern, so dass nachhaltiges Verhalten gestärkt wird.
Ja, wie wirkt sich denn die moderne Umwelt auf den Menschen aus?
Ja, ganz unterschiedlich. Also es lässt sich gar nicht so in einfachen Worten zusammenfassen. Also es gibt relativ viel Forschung oder schon lange Forschung dazu, wie sich auch in der heutigen Zeit Natur, also direkte Naturerfahrung auf den Menschen auswirkt. Und da kann man schon insgesamt sagen, dass es da positive Effekte gibt. Also auch selbst wenn wir selber das gar nicht für so wichtig halten, dass wir zwischendurch auch mal in der Natur sind, draußen sind und uns bewegen. Das ist ja jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, glaube ich, haben das viele Leute wiederentdeckt, wie erholsam und gut das sein kann, auch draußen einfach unterwegs zu sein und in der Natur vielleicht spazieren zu gehen. Wo man sehen kann, dass das einfach einen anderen Erholungswert bietet, als sich einfach nur auf die Couch zu legen und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also das sind ja sehr positive Aspekte, also erholsame Aspekte von Umwelt. Und ja, was Sie gerade meinten mit der modernen Umwelt, also unsere Städte, die ja zunehmend verdichtet sind, sind ja auch davon geprägt. Also wenn Sie jetzt hier durch die Stadt, also ich bin jetzt gerade in Köln, wenn wir hier durch die Stadt in Köln laufen, es ist extrem viel Verkehr, es ist viel Lautstärke und wir sind ununterbrochen unfassbar vielen Reizen ausgesetzt. Und das ist für uns sehr anstrengend.
Und was macht das mit den Menschen im Alltag speziell?
Naja, wir müssen ja diese Reize permanent irgendwie bearbeiten oder verarbeiten. Das passiert natürlich nicht alles bewusst. Ganz viel machen wir ja auch, ohne dass wir das alles bewusst begleiten. Ganz viel ist ja auch habitualisiert. Aber trotzdem wird halt permanent Aufmerksamkeit gefordert. Das heißt, ich muss auf Verkehrssignale reagieren, ich reagiere auf Lautstärke und diese Stressoren machen auf jeden Fall was mit uns. Also wir sind auf jeden Fall in hohem Maße immer angespannt und gefordert, uns mit all diesen Reizen und Anforderungen auseinanderzusetzen, schnell zu reagieren. Und das ist in einem gewissen Ausmaß ermüdend.
Und macht vielleicht auch auf Dauer unglücklich. Gehen Sie in Ihrer Arbeit auf dieses Thema Glück ein? Wie glücklich sind Menschen aus ländlicheren Regionen oder auch aus der Stadt?
Also es gibt tatsächlich auch einen Bereich der Glücksforschung. Das ist aber gar nicht so sehr in der Psychologie beziehungsweise nicht in der Umweltpsychologie angesiedelt. Das ist natürlich jetzt auch erstmal eine spannende Frage. Was ist denn eigentlich Glück? Da glaube ich, könnten wir uns jetzt schon mindestens eine halbe Stunde drüber unterhalten.
Das stimmt.
Was wir uns unter Glück vorstellen oder was für jeden oder jede von uns im Einzelnen eigentlich Glück ist. Ein bisschen grundsätzlich geht es vielleicht eher um Lebenszufriedenheit. Also in das, was die Umweltpsychologie da eher betrifft, ist sowas vielleicht, was wir so als Quality of Life, also Lebensqualität, wahrgenommene Lebensqualität erleben. Und da wüsste ich jetzt zumindest keine Studien, dass man sagen könnte, jetzt grundsätzlich sind Leute in der Stadt glücklicher oder weniger lebenszufrieden oder haben eine höhere Lebenszufriedenheit als Menschen, die eher ländlicher leben. Ich glaube, unabhängig von den Reizen, denen wir so ausgesetzt sind, hat das natürlich auch sehr viel damit zu tun, was unsere Lebensentwürfe sind. Also wie selbstwirksam wir uns erleben in dem, was wir jeden Tag tun, welche sozialen Netze uns zur Verfügung stehen, wie wichtig die uns auch sind. Ich glaube, das lässt sich nicht so einfach beantworten, dass man sagen kann, es gibt ein bestimmtes Umweltsetting mit physikalischen Eigenschaften und dann wirkt das grundsätzlich auf Menschen so oder anders.
Ja. Frau Dr. Blöbaum, Sie sind an der Universität Magdeburg unter anderem zuständig für Forschung und Lehre auf dem Feld Mediation im öffentlichen Bereich. Außerdem sind Sie ausgebildete Mediatorin. Worum geht es bei dieser Arbeit genau? Und hat das auch was mit Raumplanung zu tun?
Das kann mit Raumplanung zu tun haben. Also die Mediationsausbildung ist erstmal, die Ausbildung als Mediator, Mediatorin ist ja erstmal ein bisschen grundsätzlicher. Es geht um Konflikte und die Konflikte können im sozialen, im persönlichen Bereich sein. Die können also viele Menschen betreffen oder weniger. Das heißt, es gibt Familienkonflikte, es gibt Konflikte in Arbeitsumfeldern, in Teams und es gibt auch Konflikte im öffentlichen Bereich. Und als Umweltpsychologin hat mich eben weniger dieser familiäre Konfliktbereich interessiert, als eher die Konflikte im öffentlichen Bereich. Das sind solche Sachen, wenn beispielsweise es um Ausweisungen von Naturschutzgebieten geht, von Großraumschutzgebieten. Und da sind unterschiedliche Gruppierungen von Menschen unterschiedlicher Meinung. Manche finden das eine großartige Idee, andere fühlen sich sehr stark eingeschränkt und haben viel Kritik an dem, was geplant wird. Es kann auch gehen um die Ausweisung zum Beispiel von Windkraftanlagen, auch da ist es ja bekannt, gibt es Befürworter und Gegner und Gegnerinnen aus teilweise ganz unterschiedlichen Gründen. Und das finde ich ist ein unglaublich spannender Bereich, sich damit auseinanderzusetzen, weil es da eben nicht immer eindeutige formale Vorgehensweisen gibt und wir uns nicht einfach an ganz klare Regeln halten können und sagen, es ist jetzt Verfahren XY und dann ist es für alle gerecht, sondern da sind wir einfach darauf zurückgeworfen, uns mit den Bedürfnissen und Betroffenheiten von ganz unterschiedlichen Gruppen auseinanderzusetzen. Und da kann Mediation hilfreich sein. Nicht immer, aber grundsätzlich schon.
Und da vermitteln Sie praktisch bei Interessenskonflikten?
Ja, genau.
Sie sind unter anderem Geschäftsführerin der Firma Consis. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns mal erzählen würden, was die Aufgabe, die Hauptaufgabe dieser Firma ist. Da denke ich, dass Sie genau das tun, nämlich vermitteln bei Interessenskonflikten. Vielleicht können Sie uns ja nochmal ein konkretes Beispiel nennen.
Ja, also bei Consis fallen ganz unterschiedliche Sachen an. Wir machen im weitesten Sinne wissenschaftliche Beratung im Umweltbereich. Also wir beraten auch, wenn zum Beispiel Institutionen vielleicht die Idee haben, sich energieeffizienter aufzustellen oder das Verhalten von ihren Mitarbeitenden zu unterstützen in Richtung Nachhaltigkeit. Wir begleiten und evaluieren aber auch Beteiligungsprozesse. Also aktuell begleite ich zum Beispiel einen Prozess, der in Niedersachsen stattfindet. Wege in Niedersachsen nennt sich das. Und da geht es um die Ausschreibung von neuen Wegenetzen im ländlichen Bereich. Da kommt man jetzt gar nicht direkt auf die Idee, was das jetzt, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt hat, was das jetzt mit Umwelt oder Natur zu tun haben könnte.
Ja.
Aber ländliche Wege zeichnen sich ja dadurch aus, dass es irgendwann einen Übergang gibt von dem Weg zu einem Feld oder einem Acker, der bearbeitet und bebaut wird. Und idealerweise, also aus Naturschutzperspektive oder Naturschutzgründen, ist idealerweise dazwischen ein Grünstreifen, der unter Umständen sehr viel biologische Vielfalt haben kann. Ja. In den letzten Jahren ist es aber so, weil es sehr schwierig ist, auch diese Wegränder zu pflegen, ist es dazu übergegangen, dass häufig die Landwirte diese Ränder immer weiter mit eingepflügt haben und mit bearbeitet haben, weil es auch aufwendig war, die zu pflegen. Und mittlerweile sind die Ränder zum Teil nur noch ganz, ganz winzig. Und es gibt keine Rückzugsräume mehr für Tiere beispielsweise. Und es gibt da kaum noch dann Biodiversität im Pflanzenbereich. Und in diesem Projekt geht es darum, die Wege, diese Wegeränder wieder zu verbreitern und zu vergrößern und teilweise auch ländliche Wege zurückzubauen, damit es eben diese Grünzonen wieder stärker gibt. Und wenn man das bis zu Ende durchdenkt, kann man sich unschwer vorstellen, dass da natürlich ganz unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Also Landwirte, die vielleicht jetzt diesen meterbreiten Streifen an der Seite die ganze Zeit schon als Acker genutzt haben und den jetzt, ich setze jetzt mal in Anführungsstriche, wieder weggenommen bekommen sollen. Dann aber auch die Frage, wer bezahlt eigentlich die Pflege dann dieser Wege? Welche Wege können weg, welche nicht? Und das ist ein Aushandlungsprozess. Und in dem Falle vermitteln wir als Consis nicht den Aushandlungsprozess, sondern wir beraten und wir evaluieren vor allen Dingen, wie zufrieden alle Beteiligten letztendlich mit den Möglichkeiten der Beteiligung sind. Da gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit, sich online zu beteiligen. Und das finde ich total spannend, weil mir geht es ja aus einer Perspektive als Mediatorin gar nicht darum, möglichst viel Arbeit als Mediatorin zu haben, also möglichst viele Konflikte zu haben, sondern zu gucken, wie kann man Beteiligung idealerweise so aufstellen, dass die Mediation gar nicht erst nötig wird. Weil das ist ja der letzte Schritt, wenn eigentlich der Konflikt schon heiß gelaufen ist. Und idealerweise Richtig. Sollte es ja so weit gar nicht kommen.
Ja, und da arbeiten Sie dann auch noch mit Experten zusammen aus dem Gebiet Umweltschutz und Tierschutz? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Jetzt in dem Fall von dem Projekt Wege in Niedersachsen, genau,
Zum da Beispiel,
ist der genau. eigentliche Projektleiter, kennt sich natürlich, also ist Naturwissenschaftler, Biologe, kennt sich natürlich wesentlich mehr aus in diesem naturwissenschaftlichen Kontext. Das ist ja auch gar nicht meine Kernkompetenz. Das heißt, da gibt es Leute, die genau dafür zuständig sind und ich bin eher dafür zuständig, die Kommunikationsprozesse zu begleiten, also zu gucken, ob die Anliegen der Beteiligten gewahrt werden, ob alle die Möglichkeit haben, ausreichend zu Wort zu kommen, sich einzumischen, und hinterher auch zu gucken, haben alle den Prozess als fair empfunden, war der Prozess tatsächlich offen für alle, weil das ist so nach meiner Erfahrung ganz häufig das Problem, dass wir schnell davon ausgehen, da hat ja eine Beteiligung stattgefunden, das ist ja toll, da konnten ja alle mitmachen. Und wenn wir dann genauer hingucken, ist es aber häufig so, dass eben theoretisch alle mitmachen konnten, aber die Methode, die wir für die Beteiligung wählen, ganz häufig schon bestimmte Gruppen systematisch benachteiligt oder ausschließt, die zum Beispiel nicht einen Internetzugang haben oder sich nicht so leicht damit tun, online sich an irgendeiner Stelle mit einer Kommentierung zu beteiligen oder die in ihren Tagesabläufen anders eingebunden sind und bestimmte Treffen zu bestimmten Uhrzeiten gar nicht realisieren können. Also das sind ja teilweise ganz pragmatische Gründe, die vielleicht Leute benachteiligen in solchen Beteiligungsverfahren.
Ja, spannend. Frau Blöbaum, Dystopie versus Utopie. Wie wird die Welt in 30 Jahren aussehen, wenn wir so weitermachen wie bisher?
Keine Ahnung. Ich glaube, also grundsätzlich neige ich immer eher zur Utopie, weil das motiviert mich auch stärker, meine Arbeit weiter voranzutreiben. Ich glaube, gerade im Moment ist ja total, also aus unterschiedlichen Gründen haben wir ja gerade eine sehr aufregende und spannende Zeit mit vielen Herausforderungen. Und die aktuelle Corona-Situation ist ein Zeichen dafür, dass wir, glaube ich, jetzt ein Zeitfenster haben, was aus so meiner Perspektive als Umweltpsychologin total spannend ist, weil mit allen schrecklichen Dingen, die wir gerade erleben und allen Einschränkungen, die wir erleben, bietet das aber natürlich auch nochmal die Möglichkeit, Dinge anders in Zukunft zu planen, als wir das bisher getan haben. Also wir könnten uns jetzt zum Beispiel überlegen, wenn der Flugverkehr jetzt nach und nach wieder zunimmt, ist das eigentlich eine gute Idee, den in dem Ausmaß wieder aufzunehmen, wie wir das bisher getan haben?
Richtig, oder? Und ist es sinnvoll, mal eben für ein Geschäftsmeeting von München nach Berlin zu fliegen?
Genau, oder vielleicht bei allem, also ich glaube, wir können jetzt auch genau sehen, in welchen Bereichen oder die Erfahrung machen, in welchen Bereichen so Online-Meetings vielleicht sinnvoll sein können. Manchmal gibt es bestimmt auch Situationen, wo auch ich sagen würde, da hätte ich mit den Leuten lieber real zusammengesessen, das wäre besser. Aber es gibt ganz viele Situationen, auch Konferenzen. Ich meine, wir fliegen auch als Wissenschaftlerinnen teilweise unglaublich weite Strecken, um uns dann da vor Ort mit den Kolleginnen und Kollegen wissenschaftlich auszutauschen. Das ist auch toll, dann andere Leute zu treffen und schöne Plätze zu erleben. Aber ich glaube, wir können da sehr viel auch virtuell realisieren, wo es einfach nicht nötig ist, so unglaublich viel zu reisen.
Ja, jetzt haben wir gerade über das Mensch-Umwelt-Wechsel, über die Mensch-Umwelt-Wechselwirkung gesprochen. Jetzt mal ganz auf dieses psychologische Thema wieder zurück. Bekommt man alle Menschen zum Umdenken zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Allgemeinen? Oder ist sowas nur durch politische Veränderungen möglich? Ganz konkretes Beispiel, wir hatten gerade den Flugverkehr angesprochen. Firmen wählen einfach die günstigste Alternative und das ist eben das Flugzeug zu nehmen für ein Geschäftsmeeting, um mal eben von München nach Berlin zu fliegen. Ist so etwas nur politisch umsetzbar, dass man den Bahnverkehr subventioniert und den Flugverkehr sanktioniert?
Ja, ich finde gut, dass Sie das direkt schon ansprechen, da auch den politischen Bezugsrahmen herzustellen. Ich glaube, die Ausgangsfrage war ja so ein bisschen, bekommen wir alle Leute dazu, umweltbewusster zu werden oder ihr Verhalten zu verändern? Da würde ich immer sagen, genau. Nein, alle Menschen werden wir, also Menschen sind ganz unterschiedlich und die Aufgaben sind aber auch teilweise, glaube ich, verschieden. Also die Frage ist ja, ist der Akteur, den ich im Blick habe, ist es der Einzelne, ist es die Konsumentin, der einzelne Konsument mit individuellen Entscheidungen? Das findet ja in meinem Privatleben statt. Und da kann man über unterschiedliche Maßnahmen, wie wir in der Umweltpsychologie auch kennen, schon Leute sensibilisieren, Problembewusstsein herstellen, Handlungsalternativen aufzeigen, die auch im Alltag unterstützen, andere Handlungsalternativen zu nutzen. Aber selbst wenn, und natürlich werde ich nicht alle Menschen erreichen mit so einer Sensibilisierung und auch nicht mit Interventionsmaßnahmen, aber selbst wenn ich das erreiche, jetzt um beim Individuum zu bleiben, wird auch ein Individuum, was hoch motiviert ist, bestimmtes Verhalten zu zeigen und auch ein Umweltbewusstsein hat und sensibilisiert ist, an bestimmten Stellen möglicherweise immer wieder an Grenzen stoßen. Also könnte sein, dass ich beispielsweise im Mobilitätsbereich mir schon ganz viel vornehme, aber an bestimmten Stellen stoße ich an meine Grenzen. Und diese Grenzen sind häufig auf so einer infrastrukturellen Ebene. Und da braucht es politische Entscheidungen und politische Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass Infrastrukturen verändert werden, dass zum Beispiel eine Mobilitäts- oder eine umweltfreundliche Mobilitätsform in Städten stärker etabliert wird. Das wird auf Dauer nicht der Einzelne oder die Einzelne im Privaten lösen können. Was der Einzelne, die Einzelne machen kann, ist vielleicht politischen Druck ausüben, um das deutlich zu machen.
Ja.
Und das, was Sie gerade noch angesprochen haben, so eine Entscheidung, jetzt zu gucken, was ist noch am günstigsten für so einen Flugverkehr im Arbeitskontext, da ist ja der Akteur gar keine Einzelperson, sondern da ist der Akteur ein Unternehmen. Und richtig. Unternehmen sind in der Regel so aufgestellt, dass die Nutzen maximiert, also dass die nach ökonomischen Interessen entscheiden. Und es sei denn, sie wollen ganz explizit vielleicht ein nachhaltiges Image oder ein nachhaltiges Profil anstreben, was ja auch ein Vorteil sein kann und das deswegen anders auslegen. Aber wenn sie das nicht tun, werden sie gucken, was ist das Günstigste. Und da ist es einfach ganz klar Aufgabe der Politik, aus meiner Perspektive, dafür zu sorgen, dass umweltschädliche Mobilitätsformen und umweltschädliche Verhaltensweisen nicht ökonomisch günstiger sind als nachhaltige Reformen. Und das würde zum Beispiel auf jeden Fall mal bedeuten, das wäre jetzt der erste Schritt, finde ich, jetzt auch in Bezug beispielsweise auf Flugverkehr, dass Inlandsflüge meiner Meinung nach sollten einfach gar nicht mehr stattfinden. Und wenn, müssen die einfach sehr, sehr viel teurer sein.
Im Zuge Ihrer Arbeit an der Universität, wir haben jetzt schon über Firmen gesprochen und auch so das Thema Raumplanung ein wenig angesprochen, aber jetzt ganz individuell, ist Klimaschutz für den Einzelnen ein Eliteproblem?
Ich glaube überhaupt nicht, dass das ein Eliteproblem ist. Ich glaube, das ist ein Problem, was uns alle ganz, ganz hart betrifft. Also die Konsequenzen des Klimawandels betrifft uns alle und die betrifft ehrlich gesagt ja vor allen Dingen nicht die Eliten, sondern die betrifft vor allen Dingen die Menschen, die in der Regel gar nicht hier bei uns leben und denen es relativ gut geht, sondern Menschen, die weiter entfernt leben und möglicherweise gar nicht so viel Verantwortung an dem Klimawandel tragen, aber die Konsequenzen viel stärker zu spüren bekommen werden. Also ich glaube, das ist auch ein ganz großes Feld von so Fragen der sozialen und gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass hier die Spielräume von dem, was wir machen können für Menschen, klar, die sind unterschiedlich. Also kann man natürlich mal sagen, die Menschen, die besser gebildet sind, die mehr Geld verdienen und auch mehr finanzielle Ressourcen haben, die haben es leichter, auch bestimmte Verhaltensänderungen umzusetzen.
Das wollte ich im Zuge meiner Frage ansprechen, richtig, genau.
Aber trotzdem ist es so, dass wenn man jetzt mal, Ökonomen arbeiten ja gerne so und in dem Falle würde ich sagen, ist das auch spannend, da mal sich das anzugucken, kann man schon sagen, dass der ökologische Fußabdruck schon deutlich größer wird mit dem Einkommen, was wir haben. Das heißt, eigentlich ist es eher so, dass die Menschen, die bei uns mehr Geld verdienen und mehr Möglichkeiten haben, auch einen höheren Impact haben, das heißt also einen ungünstigeren ökologischen Fußabdruck, weil wir mehr, wenn wir mehr Geld verdienen, mehr konsumieren, weiter in der Gegend rumfliegen und rumreisen und einfach sozusagen uns eigentlich insgesamt, auch wenn wir in Einzelbereichen uns vielleicht bewusster oder umweltschonender verhalten, insgesamt gesehen schon eigentlich vielleicht eine ungünstigere Bilanz haben.
Aber das sind ja vielleicht auch Menschen, die eine höhere Bildung haben. Das mag das nicht immer beeinflussen, aber zum Beispiel das Thema Billigfleisch im Moment im Zuge der Corona-Krise ist ein großes Thema. Wenn man jetzt mal annehmen würde, man würde das Fleisch so teuer machen, dass es wirklich in Ordnung wäre für die Umwelt und auch in die Tiere, für die Tiere, wenn man das so sagen kann. Ist das, wie kann man da zwischen zum Beispiel etwas ärmeren Familien und reicheren vermitteln?
Also zunächst mal würde ich sagen, es gibt ja auch noch einen anderen Weg. Es gibt nämlich auch den Weg zu sagen, man kann einfach, ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss vegan werden oder vegetarisch leben, aber ich glaube, wir können insgesamt unseren, wenn wir alle unseren Fleischkonsum deutlich reduzieren, es ist ja nicht nötig, jeden Tag eine große Menge Fleisch zu essen, dann rechnet sich das vielleicht ja auch schon mal anders. Und ich glaube, sich gesund zu ernähren und dabei nicht wahnsinnig viel Geld auszugeben und jetzt eine ganz schlechte Ökobilanz zu haben, hat ja nicht CO2-Bilanz zu haben, hat ja nicht nur mit Geld ausgeben zu tun, sondern es hat zum Teil auch damit zu tun, wieder sich stärker damit auseinanderzusetzen, Essen selber zuzubereiten.
Ja.
Ich glaube nicht daran, dass, also ich glaube, es ist so ein bisschen nicht so zielführendes Argument zu befürchten, dass wenn jetzt das Fleisch teuer wird, ich sehe schon diesen Aspekt der sozialen Ungerechtigkeit, aber ich glaube, dass ja auch eine ganz andere Form der sozialen Ungerechtigkeit dahinter steht, sich vorzustellen, was steckt eigentlich dahinter, wenn ich mir für 1 Euro oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es kostet, ein halbes Hähnchen im Supermarkt kaufen kann.
Ja.
Also das kann ja nicht nur eine Frage des Tierwohls sein, sondern das muss ja auch eine soziale Frage sein. Das heißt, irgendwelche Menschen haben offensichtlich quasi kein Geld für ihre Arbeit bekommen, sonst kann das Fleisch gar nicht so wenig kosten. Und insofern, glaube ich, ist es ja nicht nur eine Frage, die am Ende beim Konsumenten, bei der Konsumentin ankommt, sondern auch eine Frage, wie wird es eigentlich vorher und unter welchen Umständen, sowohl in Bezug auf Tiere als auch die Menschen, die da gearbeitet haben, welche Prozesse spielen da eine Rolle?
Richtig. Aber dann geht es ja auch wieder darum, dass man es trotzdem teurer machen muss, um die Beteiligten nicht in irgendeiner Form außen vor zu lassen. Und wenn es das billige Angebot gibt, dann wird es gekauft.
Ja, ich glaube, bei vielen Menschen ist das so, dass wenn es das billige Angebot gibt, dann wird es gekauft. Und ich würde auch sagen, in bestimmten Bereichen muss das Geld einfach, müssen Produkte vielleicht einfach das kosten, was sie sozusagen auch verursachen. Die Frage ist ja nur, an welcher Stelle, also wenn es jetzt wieder um sowas wie eine politische Regulierung geht, an welcher Stelle muss da eigentlich eingegriffen werden? Geht es darum zu sagen, die Ungerechtigkeit ist da, dass man billig produziertes Fleisch, was unter schlimmen Voraussetzungen produziert wird, anbieten muss, damit alle Menschen sich das leisten können? Oder müssen wir nicht eher sagen, wir wollen in einer Gesellschaft leben, wo unter solchen Umständen nichts produziert wird, sondern wo Menschen vernünftige Arbeitsbedingungen haben und wo vielleicht auch eine Grundabsicherung für Menschen sichergestellt werden kann, sodass sich jeder ein Essen leisten kann, was auch unter vernünftigen Bedingungen hergestellt wird. Also ich würde, glaube ich, eher lieber so rumdenken, als zu sagen, wir sind dazu verpflichtet, diese eigentlich unrealistischen, billigen Preise für schlimm produziertes Fleisch aufrechtzuerhalten.
Das stimmt, ja. Aus rein psychologischer Sicht, wie bekommt man die Menschen zum Umdenken?
Ja, also es gibt ja unterschiedliche Modelle in der Umweltpsychologie, wie wir, also wir haben ja vor allen Dingen immer im Sinne, ehrlich gesagt, nicht nur das Umdenken, sondern auch das Verhalten zu verändern, also nicht das Umdenken zu erreichen, sondern auch ein Verhalten zu ändern. Und in den Modellen, mit denen wir arbeiten, fängt es ganz vorne im Prozess in der Regel tatsächlich mit so einer Problemsensibilisierung an. Das heißt, ein Problembewusstsein zu erzeugen, deutlich zu machen, dass Klimawandel eine hohe Bedeutung hat und dass das für uns alle ein wichtiges, bedrohliches Thema ist.
Gerade für uns Deutsche, den Klimawandel sichtbar zu machen.
Den sichtbar zu machen, genau. Und das wäre der nächste Schritt, also zu sensibilisieren und zu sagen, dass das Problem gibt es. Und dann im nächsten Schritt auch deutlich zu machen, die Konsequenzen werden uns ereilen und vor allen Dingen auch, das, was wir alltäglich machen, hat tatsächlich einen Effekt. Das heißt, es gibt einen Kausalzusammenhang zwischen dem, was ich alltäglich mache und diesen allgemeinen Veränderungen. Das ist ja in der Regel nicht direkt erfahrbar. Also ich fahre ja jetzt nicht mit dem Auto durch die Gegend und sehe, wie sich der Himmel verfärbt oder sich sich das Klima verändert. Das sind ja Dinge, die medial vermittelt sind. Das heißt, da muss ich Vertrauen in Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben, die mir erzählen, dass es diese Veränderungen gibt und in die Zahlen, die mir vorliegen. Aber da geht es darum, die Leute dafür zu sensibilisieren zu gucken, wie kann man auch ihre persönlichen Normen und ihre persönlichen Überzeugungen antriggern und die aktivieren. Und dann ganz wichtig ist eben nicht so Horrorszenarien aufzumachen und zu sagen, alles ganz schlimm, der Untergang steht kurz vor der Tür, auch wenn es vielleicht tatsächlich teilweise so ist, sondern deutlich zu machen, du als Person, Individuum kannst aber noch etwas ändern. Und zwar, und dann ist das Wichtige, ganz konkret aufzuzeigen, was sind denn mögliche Verhaltensweisen? Also was kann ich denn eigentlich konkret machen? Weil sonst lasse ich die Leute ja mit so einem Horrorszenario zurück und das ist für uns Menschen ja schlecht aushaltbar. Wenn ich mir so ein Horrorszenario vorstelle und denke, okay, es ist eh schon alles zu spät, dann will ich mich dem ja gar nicht mehr weiter aussetzen und mich da irgendwie reindenken, sondern ich brauche ja eine konkrete Ansage, was kann ich denn jetzt eigentlich machen, was auch einen Effekt hat.
Würden Sie sagen, dass dies in den letzten Jahren erreicht wurde? Derzeit gibt es ein großes Aufwachen, speziell von jüngeren Menschen. Wir haben in unserer letzten Folge mit einer Aktivistin von Fridays for Future gesprochen. Diese jungen Menschen möchten unseren Planeten schützen und eben nicht mehr auf dem Rücken von zum Beispiel afrikanischen Ländern leben. Ist das ein Phänomen, was erst in den letzten Jahren aufgetreten ist?
Also ich glaube, dieses Umweltbewusstsein oder das Sensibelsein für solche Themen, das ist nicht erst jetzt gekommen, das hat sich nochmal verändert und die Themen haben sich auch nochmal verändert. Also in den 80er Jahren gab es ja auch schon mal eine sehr starke so Umweltbewusstseinsbewegung, aber die Themen haben sich verändert und auch die Art des Engagements der Leute hat sich verändert. Also was ich extrem spannend finde, ist, dass diese Fridays for Future Bewegung im Moment, die von, wie Sie gerade schon sagten, ja von vielen jungen Menschen auch getragen wird, dass es ja da auch ganz stark darum geht, sich mit anderen zusammenzuschließen und sowas wie, was wir jetzt in der Psychologie kollektive Selbstwirksamkeit nennen würden, zu erleben. Das heißt, so eine kollektive Identität von wir sind alle, engagieren uns für den Umweltschutz oder für das Klima. Das ist ja auch ein ganz hoher Motivator und das ist noch was anderes, als jetzt im individuellen Alltag Energie zu sparen oder umweltbewusst einzukaufen. Also dieses sich erleben als Teil einer Bewegung und wir gemeinsam setzen uns für ein Thema ein und wollen auch politisch wirksam sein. Das hat ja nochmal eine andere Dimension und das erlebe ich im Moment schon, dass das gerade ein neues oder neueres Thema ist.
Meinen Sie das als sinnstiftende Komponente?
Ja, das kann ja, ich finde, das kann ja total sinnstiftend sein. Also zu erleben, dass ich Teil, dass es da eine Verbundenheit gibt mit den anderen, so unterschiedlich die vielleicht auch sein mögen, aber wir verfolgen dann gleiches Ziel und ich fühle mich als Teil dieser Gruppe von Menschen, die sich da einsetzen und das verbindende Glied ist sozusagen diese Identität oder Selbstidentität, die dann da kollektiv hergestellt wird von Klimaschützerinnen sein.
Frau Blöbaum, wie sollte die Welt in 30 Jahren aussehen? Was können wir machen, um zum Beispiel Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten und diesen Planet nicht völlig runterzuwirtschaften?
Ja, ich glaube, dass also mehr mal hinhören, was die Jugendlichen auch in den Fridays for Future Bewegungen so für Ideen haben, weil ich finde, die haben zum Teil ganz großartige Ideen. Das sehe ich auch, wenn wir mit unseren Studierenden Projekte erarbeiten, wie unglaublich motiviert die sind, sich Alternativen zu überlegen und auch mal ein bisschen andere Sachen sich auszudenken und sich zu überlegen. Und ich glaube, so die Herausforderungen sind es auf der einen Seite ist der Bereich der Mobilität, also Mobilität der Zukunft. Wie kann eigentlich, also dass wir mehr Ideen da reinstecken, wie wir mit mehr Lebensqualität eine urbane Mobilität realisieren können und die nicht nur in Richtung Klimaschutz besser ist, sondern auch für uns als Menschen, die in der Stadt leben, mehr Lebensqualität bietet. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wie wir vielleicht anders über unseren Konsum nachdenken. Das würde ich mir wünschen, dass in 30 Jahren wir vielleicht ein anderes Verständnis von wie viel muss ich eigentlich haben und regelmäßig konsumieren etablieren. Das würde ich mir auch wünschen. Ja. Und dass wir vielleicht, und das ist jetzt nochmal die Schleife zu dem Thema Beteiligungsverfahren, wie wir einfach in unserem politischen System noch offener werden, Leute mitzunehmen und zu beteiligen, um einfach auch mehr gute Ideen für die Zukunft sichtbar zu machen und zu nutzen.
Ja. Was bedeutet Umweltschutz und Nachhaltigkeit für Sie persönlich und im Alltag?
Im Alltag? Also Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Alltag bedeutet für mich immer mal wieder, also ich bin motiviert, viel zu tun und manche Dinge klappen gut und manche nicht. Und das bedeutet für mich im Alltag immer mal wieder zu gucken und zu prüfen, gibt es vielleicht Dinge, die wir als Familie oder die ich als Person noch anders machen kann? Und auch immer abzuwägen, zu gucken, in welchen Bereichen kann ich wirksam sein? Wo bringt das was, was ich mache? Und in anderen Bereichen arbeite ich mir vielleicht nicht so viel ab, weil ich den Eindruck habe, das ist für mich nicht so sinnvoll. So, dass ich das Gefühl habe, für mich in dem Bereich selbst wirksam zu sein.
Und was machen Sie ganz persönlich?
Also ich fahre so wenig wie irgendwie möglich Auto beispielsweise. Also ich fahre viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln kombiniert mit Fahrrad. Im Moment ist das jetzt mit Corona ja auch eine Herausforderung, weil sich jetzt so in den Bus setzen, der jetzt ja nochmal andere Fragen aufwirft, ob das immer so gut ist. Aber mit dem Zug fahre ich weiterhin und versuche dann immer die Wege zum Zug immer eher mit dem Rad zu machen und das Rad dann mit in den Zug zu nehmen. Das sind Dinge, die ich mache. Dann versuchen wir als Familie möglichst im Ernährungsbereich möglichst uns nachhaltig zu verhalten. Also ich bin schon seit, glaube 30 Jahren Vegetarierin, aber dann nicht so militant. Also in unserer Familie wird das unterschiedlich gehandhabt. Manche machen das, manche nicht. Und ich finde, da muss man einfach einen offenen, toleranten Umgang irgendwie mitfinden. Und Leute, also das versuche ich in meiner Familie jedenfalls auch, eher positiv zu unterstützen, das auszuprobieren, ohne jetzt mit schlechtem Gewissen zu arbeiten.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Blöbaum, für diese interessanten Einblicke in die Umweltpsychologie.
Sehr gerne.
Und wenn ihr über die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit mehr erfahren wollt, abonniert unseren Podcast und liked unsere Facebook-Seite. In den nächsten Wochen werden wir die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit unter anderem aus der Sicht von Unternehmen beleuchten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.